Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Hochwürdiger Herr Präsident, liebe Gläubige, sie sahen Jesus allein. So heißt es von den drei heiligen Aposteln, die auserwählt waren, auserwählt, weil sie den Herrn begleiten durften auf den Berg der Verherrlichung, nicht den Taborberg der Verklärung des Herrn und auf den Berg, den wir den Ölberg nennen, in den Berg, wo seine Passion begonnen hat. Der liebe Gott schenkte diesen drei Aposteln diese besondere Gnade, die Herrlichkeit sozusagen vorweggenommen, des auferstandenen Christus schauen zu dürfen. Nicht in einem Zustand, der eigentlich der natürliche war für den menschgewordenen Gottes Sohn, aber den er normalerweise nicht zuließ, nämlich dass die Herrlichkeit seiner gottschauenden menschlichen Seele und seiner Gottheit nicht durch seine Menschheit hindurchleuchtete, wie es auf Tabor geschah. Und wir möchten uns vielleicht fragen, ja, warum hat der liebe Gott ihnen überhaupt diese Gnade geschenkt, um sie zu stärken für den Ölberg? Aber war das keine Verschwendung an diesen drei Schläfern der Gründonnerstagsnacht? Warum hat er ihnen trotzdem diese Gnade gegeben? Zum einen, natürlich, war das nicht nur dazu da, um sie zu stärken, um den Leidenden, den Schwachen, den Zitternden, den Erschütternden, den blutschwitzenden Heiland ertragen zu können. Nicht, weil sie noch nie so schwach gesehen haben wie am Ölberg. Das war nur das eine natürlich. Es gab auch andere Gründe. Aber wir können auch im Allgemeinen sagen, dass der liebe Gott uns so viele Gnaden den Menschen schenkt, auf die wir nicht antworten. Es gibt keinen Verdammten der Hölle, der nicht genug Gnade bekommen hat von unserem Herrn Jesus Christus, hinreichende Gnade, um seine Seele zu retten, mit der der Verdammte nicht mitgewirkt hat, letztendlich. Und darum wurde sie zu keiner wirksamen Gnade für ihn. Aber gereicht hätte sie, um ihn zu retten. Ja, der Heiland ist ganz großzügig, wie er Gnade ausspenden. Aber es gibt, wie gesagt, auch andere Gründe, warum es so wichtig ist, dass das geschieht, was im Leben der drei heiligen Apostel geschehen ist, und gewissermaßen muss das im Leben jedes Christen, jeder Seele geschehen. Um auf einem Weg zielstrebig fortschreiten zu können, muss man ein gewisses Vorwissen des Zieles haben. Denken wir an den Weg, welchen ein Pfeil durcheilen muss, um sein Ziel zu erreichen. Könnte der Bogenschütze diesen Pfeil ins Schwarze setzen, wenn er nicht zuerst auf das Ziel hätte schauen können? Die Apostel, wie gesagt, brauchten die Stärkung. Denn hart und rau ist der Weg, schwer das Gehen, aber wonnevoll das Ziel. Petrus ging dem Kreuz, Jakobus dem Schwert und der heilige Johannes Evangelist dem Kessel voller kochendem Öl und der Verbannung entgegen. Musste denn Christus nicht so leiden und so in seine Herrlichkeit eingehen, hatte der Heiland gesagt. Und zu dieser Glorie bringt der Herr all jene, die den Fußstapfen seiner Passion folgen, gemäß der Apostelgeschichte, wo geschrieben steht, durch viele Drangsale müssen wir in das Reich Gottes eingehen. Oder wie der Herr gesagt hat, das Himmelreich leidet Gewalt. Und so ist es klar, dass weder die Apostel noch irgendein Betrachter der Passion des Herrn dazu berufen ist, einfach ein Zuschauer zu sein, sondern ein Teilnehmer. Und darum spricht der Erlöser einladend zu allen, wer mir nachfolgen will, der verleugne sich selbst, er nehme sein Kreuz auf sich und folge mir nach. Darum war es geziemend, dass Jesus seinen Jüngern die Herrlichkeit zeigte, die die Seinen waren, weil er dieser Heiligung jene gleichförmig macht, die sein eigen sind. Das heißt, er hat den Aposteln das gezeigt, was auch auf uns zutrifft, wenn wir die Einladung annehmen, das Geschenk, dass eines Tages auch unser Leib, der Auferstandene, mit der heiligen Seele vereinigt, diese Schönheit, diesen Schein, dieses Lichtvolle wiedergeben wird. Ja, der liebe Gott, er gestattet nicht diese kurzzeitige Beschauung der ewigen Freude, auf das die Apostel und auf das wir die Verfolgung tapfer ertragen. Nicht eine Verfolgung, die nicht etwa nur von der Welt kommt, sondern die erste Verfolgung, die wir erfahren, sicherlich durch unsere eigenen Leidenschaften, unordentlichen Verlangen und Neigungen und natürlich auch durch die Dämonen. Wir erfahren das immer wieder in unserem Christenleben, nicht, dass wir diese Freude erfahren dürfen, dass wir einen Strahl der ewigen Herrlichkeit in unserer Seele auffangen dürfen. Warum? Damit wir aushalten können. Nicht, weil es ohne Kreuz keine Krone geben wird. Nicht, wenn das Kreuz trägt, wer dem Herrn folgt, wer durch die heilige Taufe ihm einverleibt wurde, der ist es, der eines Tages auch an jener Glückseligkeit teilnehmen darf, die die Seele Jesu vom ersten Moment der Menschwerdung verkostete. Liebe Gläubige, denken wir von dieser Verklärung des Herrn nicht nur als etwas Vergangenes. Nicht diese Verklärung, dieses Sichtbarwerden der göttlichen Herrlichkeit, dessen, wozu jeder Mensch berufen ist, letztlich und wonach jeder Mensch verlangt, das ist nicht etwas Fernes, sondern das ist etwas, das sich in unserem Leben ereignet, beziehungsweise in unserem Leben ereignen muss. Denken wir daran, nicht wie gesegnet wir sind, wie bevorzugt, wie viele Gnaden der liebe Gott uns schenkt. Warum? Weil wir eingeführt wurden und werden in die Herrlichkeit des Lebens und Sterbens und der Auferstehung unseres Herrn Jesus Christus, in seine herrliche Lehre, dass wir mit seinen Sakramenten vertraut sind, dass wir in seinem heiligsten Opfer teilnehmen, dass er einst blutig am Kreuzesaltar ein für alle Mal dargebracht hat, das sich aber täglich auf den Altären erneuert, und dessen kostbarste Frucht für uns, sein wahrer Leib und sein wahres Blut und seine Gottheit, sein heiligstes Herz in der heiligsten Eucharistie ist. Ja, wie viele tröstende und stärkende und vitale Momente dürfen die gottliebenden, frommen Seelen erfahren. Aber liebe Gläubige, wie viel wäre davon übrig, wenn die Heilige Kirche nicht im Ansturm der Häresien immer dieses eine verteidigt hätte, das Allerkostbarste, und es weitergegeben hätte, nämlich die geistliche Vaterschaft Jesu Christi, das heilige Sakrament des Priestertums. Wenn es das Priestertum nicht gäbe, dann wären unsere Tempel ganz kalt und leer, wie das andere kennen, die sich Christen nennen, wo es keine wirkliche Gegenwart gibt, wo es sicherlich auch Menschen gibt, die den Herrn lieben, das ist keine Frage, manche noch vielleicht mehr als wir, aber nicht deswegen, weil sie von der katholischen Kirche getrennt sind, sichtbarerweise. Was ist das für ein Segen für uns, den wir haben, dass der Himmel auf die Erde kommt, dass der Himmel hinabsteigt in die Seele. Bei der heiligen Wandlung kommt der Himmel auf die Erde. Nicht die heiligen Engel verhüllen sich ihr Angesicht vor dem menschgewordenen Gottessohn, der gegenwärtig wird in der heiligen Hostie und im Opferkelch. Der Himmel, der hinabsteigt in die Seele des größten Sünders durch die heilige Absolution. Nicht nur wieder Frieden einzieht und Freude in das Herz. Es gibt niemanden außer Jesus Christus und darum niemanden als den Träger seines Priestertums, der die Seelen zum göttlichen Leben hervorbringen darf. Normalerweise ist es ja auch der Priester oder der Bischof, nicht? Der die heilige Taufe vollzieht, der so der geistliche Vater ist. Es ist im vollsten Sinne der Priester, der auch jedes lebensspendende Wort, nicht die Lehre Jesu Christi, verkündet und den Seelen zur Speise gibt. Es ist der Priester, der den Seelen die Medizin gibt, die sie brauchen. Nicht im heiligen Sakrament der Beichte. Es ist immer wieder der Priester und der Priester und der heilige Pfarrer von Ars, nicht unser großer Patron, gerade als Beichtväter, Patron der Pfarrer auch. Nicht hat auch gesagt, nicht, wenn man eine Pfarrei 20 Jahre von einem Priester lässt, dann wird man das Vieh anbeten. Und an diesem Tag, wo wir die Gelegenheit haben, das erhabene, glorreiche Priestertum Jesu Christi zu feiern, nicht weil ein neuer, ewiger, hoher Priester unter uns weilt, nicht der wirksam ist, weil er in der Person Jesu Christi handeln kann durch die heilige Weihe, die er empfangen hat und die Mission der Kirche. Da müssen wir uns natürlich auch bedauern, wenn wir sehen, wie viele Seelen sind, über die letzten Jahrzehnte und Jahrzehnte nicht ohne materielle Priester gewesen, aber ohne die wahren Hirten. Was ist der Priester denn? Der Priester ist nicht der, der alle möglichen Dinge tut, die jeder andere machen kann und besser tun kann. Der Priester, seine Aufgabe ist die heilige Liturgie. Gott, das vollkommene Opfer darzubringen, jenen Sohn, an dem alleine der Vater gefallen hat. Die Liturgie, nicht die Gläubigen heiligt und den Glauben bildet, nicht die beste Gebetsschule, der beste Katechismus, den es gibt. Der Priester ist der Mann des Altares und wenn der Priester jemals im übertragenen Sinn gesprochen vom Altar herunterkommt, ist das das der Anfang vom Ende. Der Priester muss immer am Altar bleiben. Und er ist nie mehr Priester, als wenn er am Altar steht oder im Beichtstuhl die Hand in das Blut Christi eingetaucht hat und die heilige Absolution gibt. Das, liebe Gläubige, ist der Priester, wie der heilige Pfarrer von Ars, der sein Leben und manchmal schwere Stunden und ganze Nächte vom Allerheiligsten Altarsakrament verbringt, nicht? Das ist der Priester, der seine Sorgen, der die Seelen hinträgt zum Herrn, der versucht, die Seelen und die Welt hinzuführen in die Kirche, zum Altar, zum eucharistischen Herrn. Das ist der Priester. Das ist jener, der auf den Ruf unserer lieben Frau antwortet. Das ist ein Mann des Glaubens. Wenn man ihn sieht, dann kann man die unsichtbaren Realitäten sozusagen sichtbar werden sehen. In seinem Beten, in seinem Reden und in seinem Tun, in seinem ganzen Wesen. Der Priester der alles erhofft von Jesus Christus und gerade auch, dass er in unseren Schwächen wirksam ist und trotz allem durch uns den Seelen viele Gnaden und das Heil bringen kann und will. Der Priester, dem es nur um eine Sache geht, nämlich darum, dass sein Herz brennt mit der Liebe Gottes. Und darum naht er sich immer wieder dem heiligen Opfer, der heiligen Opfergabe unserem Heiland und dem Opferpriester in der heiligen Messe. Und durch diesen Kontakt kann diese Flamme lebendig bleiben und dann kann er diese Flamme an unsere Herzen weitergeben. Das ist die herbe Aufgabe auch unseres Neupriesters hier, den Himmel auf der Erde zu vergegenwärtigen und den Leuten verständlich zu machen, dass es doch alles nicht so schlimm ist und dass es nicht so schwer ist, ein Christ zu sein. Meine Bürde ist leicht und mein Joch ist süß, sagt der Herr. Und der Weg, nicht der Weg, der hinaufführt, den Berg Gottes, den Berg der Erlösung, den wir hinaufsteigen müssen, wovon es heißt, dass es der enge Weg ist, der ist nur eng, weil unsere Herzen eng sind. Aber wenn wir unsere Herzen weit werden lassen, durch die Gnade Gottes, durch das Wirken, durch die Liebe des ewigen Hohepriesters Jesus Christus, dann ist das kein enger Weg. Dann ist das ein gangbarer Weg, dann ist das der einzige Weg, den wir gehen können. Und der Priester, der natürlich gerade bei seiner Priesterweihe seine Taborstunden erlebt, der weiß natürlich auch, dass für ihn gilt, was für alle von uns gilt, man kann nicht immer auf Tabor leben. Denn wir müssen hinab und müssen hindurch durch die finsteren Täler. Wir sind nicht Priester für uns selbst, wir sind erwählt aus dem Volk fürs Volk, um Mittler zu sein zwischen Gott und den Menschen, um den Menschen Gott zu geben und den Menschen den lieben Gott zu schenken. Um mit dem lieben Gott über die Menschen zu reden und mit den Menschen über den lieben Gott zu reden. Liebe Gläubige, liebe Neupriester, folgen wir dem wunderbaren Beispiel Mariens, jener, die gesegnet ist, nicht nur über allen Frauen, sondern auch über allen Priestern. Denn aus ihr ist der erste, der einzige, der ewige hohe Priester Mensch geworden. Und was hat sie getan? Sie ist nicht jener Versuchung verfallen, Gottes Röstungen zu suchen und mehr zu lieben, als das, was Gott von ihr erwartet. Denken Sie daran, nach der ekstatischen, übernatürlichen, jungfräulichen Empfängnis Jesu, was hat die allerseligste Jungfrau Maria getan? Hat sie sich zurückgezogen vom heiligen Josef, von allen in die Einsamkeit, um diese gesegneten, unbeschreiblichen 9 Monate auszukosten? Nein, sofort eilt sie zur Base Elisabeth, um ihr zu dienen. Liebe Neupriester, liebe Christen, Jesus, die Quelle des Trostes, die Quelle der himmlischen Herrlichkeit, das ungeschaffene Licht, er ruft uns zu sich, das ist das Allerwichtigste, aber dann sagt er auch, und immer wieder, er sagt, geht in die Welt, lehrt, tauft, macht aus den Völkern Jünger. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Gelobt sei Jesus Christus.
Amen.